Wie stehst du jetzt zu der Problematik, dass man, wenn die Ernährung so in Anführungsstrichen gesund sein soll und so natürlich, dass man wirklich noch extern sich vielleicht Nahrungsergänzungsmittel anschaffen muss und auch konsumieren muss?
Dass man das für ein und alle Mal geklärt hätte.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt ihr, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt. Heute habe ich eine ganz besondere Episode für euch, denn ich habe die Ehre, euch meinen allerersten Gast vorstellen zu dürfen. Sein Name ist Nino Samparisi, er ist ein sehr guter Freund von mir und ein Experte auf dem Gebiet der veganen Ernährung. Für die Zukunft hat er spannende Projekte geplant, über die wir hier sicherlich gemeinsam sprechen werden. Es freut mich unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Talk, Nino. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Erstes Mal überhaupt eine Podcast-Episode über mich. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall ein cooler Talk sein.
Auf jeden Fall, weil ich glaube, vegane Ernährung hat einen mega Hype erlebt in letzter
Ja.
Zeit. Und ich glaube, da beschäftigen sich viele Leute automatisch inzwischen damit. Und ich finde es auch wichtig, über so Themen zu sprechen, dass da Leute auch einfach die Chance haben, das auch nochmal vielleicht von dir zu hören persönlich, dass sie da vielleicht die persönlichen Erfahrungen mit auf den Weg bekommen und es nicht nur durch die Presse und die Medien mitbekommen. Genau. Und ich würde am Anfang einfach mal, mich würde es auch persönlich interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich vegan zu ernähren? Gab es da einen Schlüsselmoment für die Situation? Und seit wann lebst du eigentlich schon vegan?
Ja, auf jeden Fall in Sachen Schlüsselmoment gab es einen, aber auch nicht wirklich so einen. Also direkt zur veganen Ernährung rüber zu gehen. Vor knapp 7 Jahren hatte ich da an einem Geburtstag, ich glaube, das war mein Cousin, da haben wir so viel Fleisch gegessen. Also Unmengen von Fleisch. Ich glaube, ich hatte da 6 Burger, 2 Steaks, nochmal was. Und zu der Zeit, meine damalige Freundin war Vegetarierin und die hat mir immer mal wieder erzählt, warum sie es macht. Ich fand es immer interessant und das Thema und auch allgemein die Thematik Ernährung hat mich immer schon interessiert. Und an dem Tag, ja, mit dem Fleischkonsum war das auf jeden Fall viel zu viel. Und am nächsten Tag dachte ich mir so, entweder ich muss das mir gleich rausschneiden, was da auch immer im Magen ist, oder ich überlebe das nicht. Und mir ging es dann wirklich 2 Tage lang total elendig, aber klar, einfach von der Masse her, wie viel ich da gegessen habe. Aber da habe ich einfach mal gesagt, komm, ich versuche es jetzt mal ohne Fleisch. Und jetzt sind es wirklich 7 Jahre, dass ich jetzt kein Fleisch mehr esse.
Krass.
Ich habe das aber wirklich so Schritt für Schritt für mich gemacht. Erst mit dem Fleischkonsum so abgenommen, Fisch dann komplett weggelassen und dann jetzt seit 3 Jahren komplett mich vegan zu ernähren. Also wirklich ein Cut direkt mit Molkeprodukte und auch Eier und anderen diversen tierischen Produkten. Da einfach wirklich ein Cut gemacht. Und das war ja so mehr oder weniger mein Schlüsselmoment damals, warum ich überhaupt angefangen habe und auch gleichzeitig aufgehört habe, tierische Produkte zu mich zu nehmen.
Okay, also ich muss sagen, aus persönlicher Erfahrung, was ich kenne, wenn ich viel Fleisch konsumiere und vielleicht ein ziemlich deftiges Essen habe, ich fühle mich danach schlapp. Ja, also ich merke wirklich, wie ich da lethargisch werde und einfach so die Verdauung, irgendwie, ich habe das Gefühl, manchmal raubt mir das Energie. Deswegen kann ich das mit dem, ich nenne es mal Fresskalation, kann ich mir das gut vorstellen mit dem Grillen, dass das auf jeden Fall so eine krasse Erfahrung war. Das ist aber auch so aus persönlicher Seite. Und okay, du hast den Lifestyle für dich dann entdeckt. Aber jetzt, wie wichtig ist dir den Lifestyle nicht nur zu leben, sondern das auch nach außen hinzutragen und Leute wirklich darüber zu informieren, dass die sich zumindest vielleicht einen Kopf über die Sache machen und vielleicht darüber nachdenken, eine Ernährung umzustellen. Wie wichtig ist dir das auch, das nicht nur zu leben, sondern auch auszuleben und Leute teilhaben zu lassen?
Also ganz wichtig ist erstmal noch zu sagen, dass das mit der veganen Ernährungsweise ich niemals jemand irgendwie aufschwätzen würde beziehungsweise bekehren würde. Also ich freue mich natürlich immer, wenn Leute auf mich zukommen, weil ich da jetzt auch, denke ich mal, so informiert bin, auch für mich, bevor ich dann auch diese Ausbildung zum veganen Ernährungsberater für mich persönlich gemacht habe, habe ich mich da wirklich intensivst beschäftigt mit auch Büchern, mit Videos, YouTube-Videos, auch Podcasts. Also da gibt es so viel Material. Man muss sich da auch wirklich ein bisschen so in die Materie da einarbeiten, durchlesen und auch ein Punkto, nicht jetzt komplett abschweifen zu wollen, aber auch so die Ernährungsweise, die Ernährung an sich wird einfach zu wenig, vor allem auch in der Schule, einfach im Leben besprochen und man setzt sich da nicht so sehr auseinander. Ja. Und auch alle Bereiche, alle Aspekte, sei es jetzt Fleischesser, Vegetarier, Veganer, Frutarier und alle anderen diversen Formen, die es da wirklich jetzt heutzutage auch schon gibt, die teilweise auch so einen Trend mit sich bringen oder so eine Challenge für den einen oder anderen, ob es jetzt gut oder schlecht ist, dahingestellt. Aber da einfach sich wirklich damit zu beschäftigen, intensivst, und letztendlich ist es, bleibt es für jeden anderen übrig, ob der sich jetzt so oder so ernähren möchte. Und die Leute, die immer zu mir kommen und die auch große Fleischesser sind, was mich dann auch immer freut, die kommen dann natürlich auch immer mit Infos, Feedbacks und wollen einfach auch so eine Antwort auf ihre Fragen haben. Im Allgemeinen natürlich Tipps. Und allein schon, wenn sich da jemand einen Gedanke darüber macht, freut mich das. Ob ich das jetzt, wie ich das nach außen trage, präsentiere, Social Media mäßig oder als Personenpropaganda Mund zu Mund. Völlig egal eigentlich. Völlig egal. Solange sich jeder da ein bisschen Gedanken macht und wenn er dann auch nur sagt, hey, ich habe jetzt meinen Fleischkonsum reduziert oder hey, ich bin jetzt mal Vegetarier, ich gehe das jetzt Schritt für mich einfach. Das ist schon alles, was ich so für mich als Person und auch für die Umwelt, für auch vielleicht das Ethische, für die Tiere einfach mehr geht da eigentlich fast nicht. Klar geht's immer noch ins Extreme rüber, aber wenn ich da schon am Anfang so von den einen oder anderen so den ersten Grundbaustein bekomme, dass die es reduziert haben, sich Gedanken darüber gemacht haben, das ist schon ein schönes Gefühl einfach.
Okay, da habe ich auf jeden Fall rausgehört, dass du Leute nicht unbedingt das aufwärts zwingen möchtest, aber du möchtest zumindest informieren. Die Leute sollen sich,
definitiv,
die sollen die Informationen definitiv haben und dann für sich selber entscheiden, wäre das was für mich? Möchte ich das probieren oder möchte ich es nicht? Aber einfach, ich glaube, das war auch ein ziemlich wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, weil in der Schule werden viele Sachen gar nicht angesprochen. Ob das Ernährung ist, auch Finanzen, Steuererklärung. Irgendwann müssen wir das alle machen und das wird in der Schule einfach nicht vermittelt. Und das mit der Ernährung, man isst halt was in der Mensa, was es gibt. Inzwischen muss ich sagen, auch an Unis, fairerweise, es gibt immer vegetarische Alternativen, werden angeboten. Vegan kommt immer mehr. Ich meine, in Tübingen gibt es auch eine vegane Woche an der Cafeteria.
Sehr gut möglich.
Also das wird nach und nach, glaube ich, ein Stück weit besser, weil es auf jeden Fall durch die Medien nach außen getragen wird. Okay, also dann, glaube ich, haben wir so verstanden, was so die Intentionen bei dir zumindest dahinter sind. Und später werden wir noch über dein Social Media sprechen. Und spätestens, wenn die Ladies dein Instagram-Profil sehen werden, dann wird die Frage vielleicht noch interessant werden. Würdest du eine Nicht-Veganerin daten? Weil du gesagt hast, eine ehemalige Freundin ist Vegetarierin gewesen. Ja, wäre es für dich in Ordnung, wenn deine Freundin keine Veganerin wäre?
Also ganz kurz, nicht mal Vegetarierin, war damals Pesco, wie man es auch aussprechen möchte, Vegetarierin. Also sprich, hat noch Fisch gegessen, aber trotzdem, danke trotzdem an sie an dieser Stelle, dass sie mir so den ersten Schritt gezeigt hat oder gegeben hat. Die Frage habe ich tatsächlich schon ein paar Mal so gestellt bekommen, aber ich sag da immer, ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so, wäre natürlich so on top die Cherry auf dem Kuchen, aber ja, muss nicht wirklich sein. Also wie gesagt, jeder Mensch soll das selbst für sich wissen, aber ich muss sagen, dass ich mich mit den Leuten einfach besser verständigen kann, mit denen besser kommunizieren kann. Ich habe da auch bessere Deep Talks mit denen, die sich einfach mit so Thematiken beschäftigen. Und ich glaube, jeder, der sich mal wirklich mit der Ernährung beschäftigt hat, und das muss jetzt nicht gleich vegan sein oder noch krasser Frutarier oder sonst was, die haben da ein ganz anderes Feingefühl. Die denken da ganz anders und die verstehen auch beide Seiten. Und es gibt einfach die Leute, die wollen einfach nicht die andere Seite verstehen und sagen, das, was ich mache, egal ob die sich damit auseinandergesetzt haben oder nicht, die sagen, das ist richtig, so soll's sein. Also ich sage immer, um auch nicht wieder hier komplett abzudriften, aber so Ernährung ist mittlerweile wie Politik, wie Religion und wie Perspektive, sei es in Beziehung oder wie man leben sollte, hat sich das so entwickelt. Und wenn da wirklich ein Extremist sagt, so sieht's aus, dann hast du da keine Chance. Und er öffnet sich auch nicht. Und deswegen, es wäre geil, es wäre cool, eine Veganerin zu haben, aber es ist definitiv kein Muss.
Kein Muss, okay.
Kein Muss.
Also Ladies, ihr habt's gehört. Ja, aber was du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, das ist auch eine Sache. Ich kenne auch viele in meinem Freundeskreis, die beharren wirklich auf ihrer Meinung und sagen, oder die kennen vielleicht auch viele Leute, die vegan leben und die haben das Gefühl, die wollen mir ihre Meinung auferzwingen und dann tun Leute wirklich automatisch einen Schutzmechanismus hochfahren und sagen, wer bist jetzt du, um mein gesamtes Leben oder meine Ernährung zu kritisieren? Ich finde es immer wichtig, dass man da trotzdem offen bleibt, auch Meinungen von Leuten respektiert und auf jeden Fall sich die Informationen holt, um sich dann seine eigene Meinung zu bilden, weil wenn man dann sagt, okay, ich habe die Information, aber ich entscheide mich dagegen, ist zumindest eine fundierte Meinung. Das andere ist für mich einfach, ja, also kann ich nur an die Leute appellieren, einfach, wie gesagt, ihr hört jetzt hier die Episode, ihr werdet viel dazulernen, macht euch auf jeden Fall euren Kopf, weil wir sind im Jahr 2019, da sollte man nicht mehr so engstirnig leben. Deswegen schon mal einen Appell voraus. Genau, jetzt haben wir mal so ein paar allgemeine Sachen besprochen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie. Also ich habe immer wieder von Sachen gehört, von gesundheitlichen Benefits, dass eben eine pflanzenbasierte oder beziehungsweise vegane Ernährung viele Vorteile mit sich bringt, gerade Gesundheit und von der Lebensqualität her. Da kannst du gerne einfach mal erzählen, was du da gerne nennen möchtest, was du weißt, was durch die Ernährung erreicht werden kann und dann aber auch gerne, was du persönlich an dir und deinem Körper festgestellt hast, also deine Ernährung umgestellt hast.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch immer sage, ist, Leute, die sich jetzt vor allem nur fleischmäßig ernähren und komplett auf Veggies, Gemüse verzichten, die haben einfach schon so eine Disbalance in ihrer Ernährung. Sei es jetzt irgendwelche Mineralien, die fehlen oder Vitamine. Und auch wenn man das dann irgendwie anders abdecken möchte, mit einem Shake, mit Supplements oder so, geht es nicht wirklich. Also es geht auf Dauer nicht wirklich und es ist auch nicht angenehm und es wird dir auch auf Dauer nicht wirklich die Ziele beschaffen, die du haben möchtest. Und letztendlich wirst du da auch keinen gesunden Körper haben. Und insgesamt, ich meine, da gibt es so viele Studien draußen. Wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigen möchte, es gibt so viel Info da draußen, ob es jetzt kardiovaskuläre Vorteile gibt, wenn man jetzt weniger Fleisch isst, Cholesterinspiegel, der sich senkt, Diabetes spielt auch eine große Rolle. Es ist nicht immer nur der Zucker allein. Ja. So viel mehr. Also da könnte ich noch so viel mehr aufzählen, sprengt einfach den Rahmen. Und ich denke mal, es wäre jetzt einfach auch nicht so interessant, alle Vor- und Nachteile zu nennen. Ja. Aus persönlicher Hinsicht muss ich echt sagen, vor allem als ich komplett vegan geworden bin, also sprich Molke weggelassen habe und auch Eier, habe ich das am meisten gemerkt. Also nicht direkt beim Fleisch auch, aber vor allem bei Molke und Eier. Ich meine, man sagt ja immer, ich bin laktoseintolerant. Mhm. Und es gibt ja, wie gesagt, dieses Enzym Laktase, das der Mensch einfach bildet, das er am Anfang hat, es sich aber nach und nach abbaut. Es bleibt existierend bei vielen Menschen, die einfach weiter Molke konsumieren. Aber letztendlich ist es nicht so für den Menschen gedacht. Wenn du jetzt mal Richtung Asien und Afrika schaust, vor allem auch, weil die Produkte nicht super günstig sind, die Leute verzehren nicht so viel wie jetzt hier in der westlichen Region. Und sobald die irgendwie Milch zu sich nehmen, Butter, Joghurt etc., läuft es bei denen nicht im Darmtrakt. Ja. Und ich muss auch sagen, bei mir in der Familie viele, die laktoseintolerant sind und trotzdem Milch zu sich nehmen oder andere Molke, diverse Produkte, die haben einfach Probleme. Und ich muss auch sagen, mein Darmtrakt, meine Darmbakterien, die ich auch überprüfen habe lassen von Ärzten, die sind so viel besser geworden. Meine Verdauung ist top. Meine Verdauung ist top. Und ich muss auch sagen, ich bin vermutlich öfters auf dem Klo als jemand anderes, muss man echt sagen. Aber die Verdauung läuft einfach, läuft. Ja. Ich kenne Freunde, die sind 1-2 Tage nicht auf dem Klo. 1-2 Tage und das ist halt schon, dann denke ich mir so, dann solltest du dir mal wirklich Sorgen drüber machen, wie es bei dir aussieht. Weil wenn du jetzt 1-2 Tage nicht auf dem Klo gehst, aber dafür 4-5 Mal auf dem Klo gehst, ist schon ein großer Unterschied. Und das heißt nicht, oh mein Gott, läuft was schief. Nein, die Verdauung läuft so, wie sie laufen sollte. Und auch das Beispiel, das ich immer so gern predige, ist mit den Eiern. Da gibt es auch also krasse Studien, Bilder, Videos, wie der Cholesterinspiegel, also sprich die Verfettung, die Verdickung in den Blutbahnen durch Verzehr von Eiern fast genauso gleich ist, wie wenn man raucht, weil sich alles in den Venen verdickt. Man sagt ja auch, da gab es, ich glaube, eine finnische oder dänische Studie sagt, dass wenn man ein Ei isst, das ist wie wenn man 3 bis 5 Zigaretten raucht. Und die Arterien, das tut denen definitiv nicht gut. Und wie jetzt schon so oft erwähnt, es gibt so viele Studien und auch gute, fundierte, auch neutrale. Und auch ein Thema, das wir bestimmt noch später besprechen, beziehungsweise über Literaturverzeichnisse. Da gibt es ein tolles Buch vom Nico Rittenau, Klischee, Vegan Klischee AD. Und das ist so ein neutrales, tolles Buch. Und da werden genau auch diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, und auch die Vorteile von der veganen Ernährung, die werden einfach super fundiert, wissenschaftlich wiederbelegt, aufgezeigt und ist wirklich jedem so leicht verständlich gemacht. Und da kann man gar nicht mehr daran zweifeln.
Okay, das waren jetzt ziemlich viele Punkte. Da gibt es mehrere Sachen, die mir jetzt noch eingefallen sind. Zum Fleischkonsum, die Studie selber habe ich nicht gelesen, aber ich weiß, dass es die gab oder die Veröffentlichung, vielleicht weißt du da mehr drüber. Ich meine, die WHO, also die World Health Organization, hat, glaube ich, rotes Fleisch, also gerade Rindfleisch und so Sachen, eingestuft als potenziell krebserregend. Ich habe, wie gesagt, leider nicht gelesen. Hast du die gelesen? Kannst du dazu was sagen?
Direkt gelesen von der WHO nicht, aber es gibt auch wieder da so viele andere Quellen und auch in dem Buch vom Nico zum Beispiel wird da auch wieder vorgezeigt, wie schädlich es einfach ist, dunkles, rotes Fleisch zu essen, weil einfach der Gehalt an diversen, sag ich mal, Enzymen und auch andere Stoffe im Fleisch einfach so krebsfördernd ist. Also es ist unfassbar, wie schlimm es eigentlich sein kann. Und viele, und die WHO hat ja auch, das habe ich mir zum Beispiel mal durchgelesen vor Jahren. Was heißt vor Jahren? Vor 3, 4 Jahren. Es gab auch eine Zeit, wo WHO gesagt hat, hey, Fleisch ist sehr wichtig für eine balancierte Diät oder halt eine ausgewogene Diät. Und es ist auch immer so eine Sache mit Langzeitstudien. Die gibt es jetzt noch nicht so wirklich. Und da wird sich bestimmt auch was zeigen. Zum Beispiel ist jetzt auch Soja so präsent auf dem Markt. Und ich bin kein Soja-Faschist oder auch Fanatiker. Aber ich glaube, die Langzeitstudien brauchen da noch ein bisschen. Und das hat man jetzt vor allem im Punkto Fleisch nach so vielen Jahren gesehen. Und das ist, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, die WHO schießt sich da selber ins Bein, aber vor Jahren noch zu sagen, Fleisch war gut und jetzt aufzuzeigen, hey, es sieht doch nicht so danach aus, ist halt auch nochmal so ein Punkt, wo man sich da auch an den Kopf fassen kann.
Also da gibt's auf jeden Fall, ich meine, das war jetzt die FDA, die Food and Drug Administration. Ich meine, da gab es in letzter Zeit auch noch in Anführungsstrichen kleineren Skandal, wo man gemerkt hat, dass die eben auch bestochen worden sind und ich glaube auch manche Sachen irgendwie verzerrt dargestellt haben. Also man muss auch immer bei so Kontrollgremien trotzdem immer aufpassen und kritisch lesen, wie du sagst, weil ja, idealerweise natürlich, ja, ist natürlich alles fundierte Sachen. Und zum Thema Langzeitstudien, ja, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Und ich sag mal, die vegane Ernährung steckt ja, also für mich, ich bin in der Welt nicht so drin wie du, aber für mich steckt es noch ein bisschen auch in den Babyschuhen. Und auch gerade für vegane Ernährung, da bräuchte man auch noch auf jeden Fall Langzeitstudien. Und die kann man jetzt aber auch nicht herbeihexen. Da muss man einfach warten, bis da genug Daten vorhanden sind. Auch zum Beispiel anderes Thema, die Antibabypille. Ich weiß jetzt nicht genau, seit wann es die gibt, aber auch noch nicht ewig. Und jetzt nach und nach tut man auch bei der Antibabypille feststellen, dass es da krasse Nebenwirkungen gibt, eben auf lange Sicht und viele Frauen dann eben von der hormonellen Verhütung weggehen wollen. Deswegen, man muss der Sache auf jeden Fall die Zeit geben und dann die Studien auch abwarten. Und sowas, ich meine, die Wissenschaft ist ja auch was Dynamisches, man entdeckt immer neue Sachen. Deswegen, glaube ich, wird es auf jeden Fall spannend, was wir da in der Zukunft noch hören werden. Und eine andere Sache, die mir noch eben eingefallen war, als du erzählt hattest, war, ich kann dir nicht sagen, wie es heißt, aber das kommt mir vor wie so eine ganz krasse Anti-Bewegung von Leuten. Da habe ich auch das Gefühl, die fühlen sich einfach nur persönlich angegriffen und wollen zurückschießen. Ich meine, es gibt, ich kenne den Begriff nicht, es gibt eine Bewegung, die sich gefühlt nur von Fleisch ernähren. Ich kann dir den Begriff nicht sagen, hast du von denen schon mal gehört?
Direkt jetzt so nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es so eine Bewegung gibt, weil sobald es was Extremes gibt und viele sagen einfach oder deklarieren die Veganer als extreme Leute, gibt es bestimmt so eine Bewegung. Also so direkt noch nichts davon gehört. Aber das ist auch eine Sache, die ich immer allen Freunden, Familienmitgliedern und auch Leute, die ich so begegne und die mich immer wieder fragen, wieso machst du das? Also 3 Punkte und wenn die 3 Punkte nicht auf irgendeine Person zutreffen sollten, dann gebe ich meine Argumentation auf, dann will ich gar nicht mehr weiterreden. Oder was heißt weiterreden? Dann sage ich, okay, mach das, was du für richtig hältst für dich. Aber ein Punkt, wenn du für die Umwelt bist, dann bist du schon, solltest du vegan leben. Der 2. Punkt, ethisch, tierisch. Ich meine, warum hast du deinen Hund, streichelst ihn,
ja,
oder reitest dein Pferd im Stall, aber dann letztendlich ist ein Schwein, ein Rind, ein Lamm, Hühner sind dir weniger wichtiger.
Mhm.
Und der 3. Punkt, den es auf jeden Fall für jeden zusprechen sollte, ist einfach punkto Ernährung und Gesundheit. Und da kann ich einfach nur persönlich sagen und aus so vielen hergeleiteten Studien, dass einfach die vegane Ernährung für mich, für den Menschen so die geeigneteste ist. Und der Mensch ist so adaptiv und das hat man auch gesehen. Und dass wir als so intelligente Spezies so nachgeben und uns da jetzt auf einmal nicht anpassen können, finde ich einfach schwach. Und wie gesagt, wenn die 3 Punkte eben Umwelt, ethisch Tiere oder eben die eigene Gesundheit dir nicht zusprechen, okay, dann gar kein Problem, dann wie gesagt, mach das, was du für richtig hältst, aber wenn doch, dann warum nicht gleich so? Warum nicht wenigstens einen Kopfanstoß, warum nicht reduzieren, warum nicht sich noch mehr mit der Thematik beschäftigen?
Ja.
Und wie gesagt, ich bin kein Bekehrer, aber ich höre immer wieder, hey, danke Nino, wegen dir bin ich vegan geworden oder danke, ich habe mich damit beschäftigt oder ich bin jetzt Vegetarier und dann denke ich mir so, warum nicht von Anfang an? Ich meine, war bei mir genauso.
Mhm.
Aber das ist wieder ein anderes Thema, das freie Denken, das einfach nicht jeder von Anfang an hat oder man wird von klein auf so herangewachsen, dass das richtig ist, das falsch ist.
Ja, ja.
Und das bekommt man immer mit. Und wie gesagt, punkto Ernährung wird in der Schule, im Kindergarten gar nicht angesprochen und man macht sich halt darüber nie irgendwie Gedanken. Und viele machen sich erst Gedanken, wenn es zu spät ist,
ja,
wenn die
körperliche
Probleme haben oder irgendwas in der Welt als Defizit ansehen und dann kommen sie erst auf das Thema und dann sagen sie, aha, wieso nicht gleich?
Also das ist auch ein Punkt, den predige ich hier in dem Podcast sowieso immer, dass man alte Denkmuster zumindest hinterfragt, vielleicht sogar durchbricht, weil, wie du sagst, als Kind, man weiß, das ist richtig, das ist falsch, aber als Mensch, man entwickelt sich weiter und ich sage jetzt mal, je älter ich auch werde, desto mehr respektiere ich andere Meinungen und desto mehr bin ich auch offen für so Sachen. Das ist extrem wichtig, auf jeden Fall. Und die anderen Themen, die du angeschnitten hast, über die werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Über die Auswirkungen auf die Umwelt und die ethischen Fragen. Aber einen Punkt würde ich noch mal gern kurz aufgreifen. Hast du von dem Buch How Not to Die schon mal gehört?
Gehört ja, leider noch nicht gelesen. Aber ich habe mir eine Zusammenfassung auch von einem anderen Podcast
okay.
angehört. Okay. Will ich noch unbedingt. Aber die Sachen, die in dem Buch bekannt sind, gibt es auch auf diversen Episoden beziehungsweise dokumentarische Verfilmungen wiedergespiegelt. Und ich will es lesen, habe es noch nicht durchgelesen, aber ich kenne das Buch. Ich kenne auch den Arzt, also nicht persönlich, aber man kennt ihn, vor allem in der veganen Welt, der sich ja schon vor Jahren hat er ja schon begonnen mit einer veganen Ernährung sich zu befassen und danach zu leben und nicht nur alleine, sondern mit seiner Frau. Und er hat ja einige Publikationen in der Richtung aufgegeben und zeigt auch mal wieder auf, ist ja auch ein Kardiologe, wenn ich mich jetzt da nicht täusche, der einfach die Benefits, die Vorteile von einer veganen Ernährung bezüglich dem Herzen, einfach der kardiologischen Hinsicht einfach befürwortet und deswegen auch schon seit, ich glaube, über 20 Jahren vegan sich ernährt.
Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, es müsste der Herr Dr. Michael Crager sein, alles täuscht. Also ich habe das Buch auf jeden Fall gelesen und fand es sehr spannend. Auch da hatte ich das Gefühl, was viele Leute ja nicht wissen, also das ist auch sehr fundiert, das ist jetzt nicht so nach dem Motto, trust me, dude, sondern das ist wirklich mit wissenschaftlichen Studien alles belegt. Und wenn man die Studien nachlesen möchte, kann man die auch nachlesen. Alles mit Literatur angegeben. Und als kleines Beispiel, das hat jetzt nicht unbedingt was mit veganer Ernährung zu tun, aber das zeigt trotzdem auch, inwiefern man sich einfach gesünder ernähren kann und wie viel die Natur hergibt, dass man einfach auch seinen Körper besser in den Griff bekommt und nicht automatisch zu Tabletten greifen muss.
Richtig.
Da gab es eine Studie, die ich mega spannend fand. Und zwar ging es um Darmkrebs. Und da gibt es wohl 3 Stufen von Darmkrebs. So eine Vorstufe, die noch auch wieder heilbar wäre. Dann so eine fortgeschrittene Studie und quasi so ein Endstadium. Und die haben quasi mit Leuten, die haben Kurkuma-reich, also Kurkuma als Gewürz kennt ihr vielleicht, so ähnlich wie Curry, auch in vielen Curry-Mischungen mit dabei, Kurkuma-reich ernähren lassen. Und alle 3 Stadien von Darmkrebs haben sich rückgebildet, wurden besser. Und das erste Stadium war quasi komplett geheilt, aber nur durch eine kurkuma-reiche Ernährung. Und das fand ich mega beeindruckend. Und das Buch ist auch so gegliedert, da ist dann so nach dem Motto Krankheitsbild, zum Beispiel hoher Blutdruck. Und dann, wie kannst du mit Ernährung sowas vorbeugen? Und wenn du hohen Blutdruck hast, wie kannst du das mit Ernährung wieder, ich sag mal, den Prozess rückwärts ablaufen lassen? Wie kannst du das wieder ein Stück weit in den Griff bekommen durch Ernährung? Also auch so als Lexikon, sage ich mal, mega spannend, wenn man vielleicht schon ein Krankheitsbild hat oder in der Familie das vielleicht ein Krankheitsbild wäre, wo man vielleicht genetisch auch irgendwie Veranlagungen dazu hat. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, so die Quintessenz des Buches war für mich auch, dass die pflanzenbasierte Ernährung die gesündeste sei. Und das war so die These, die dahinter stand. Also ein mega spannendes Buch, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das zu lesen. Und ja, es hat mich auch so ein bisschen, ich sag mal, sensibilisiert für die Thematik pflanzliche Ernährung, weil ich davor auch natürlich ein bisschen was mitbekommen habe, aber da habe ich dann wirklich auch mal die krassen gesundheitlichen Aspekte erstmal wahrgenommen. So, jetzt haben wir auch relativ viel über die Vorteile gesprochen. Es gibt aber natürlich auch vielleicht ein paar Punkte, über die man sprechen muss, die vielleicht auch Kritiker immer wieder anführen. Und zwar, es gibt viele Mikronährstoffe, nennt man es, glaube ich, unter anderem, oder auch Vitamine, die in der veganen Ernährung eben nicht so oft vorkommen und zu Mangelerscheinungen führen können. Wäre zum Beispiel Vitamin B12 zu nennen, weil Vitamin B12 nur in ausschließlichen tierischen Lebensmitteln vorkommt. Und Vitamin B12 ist eben sehr wichtig für die Zellteilung, für die Blutbildung sowie die Funktion des Nervensystems. Vor allem auch noch in der Embryonalentwicklung ist sehr wichtig. Dann gibt es aber auch noch Sachen wie Eisen, Jod, Calcium, Zink, die eben auch unterrepräsentiert zu sein scheinen in der veganen Ernährung. Und wie stehst du jetzt zu der Problematik, dass man, wenn die Ernährung so in Anführungsstrichen gesund sein soll und so natürlich, dass man wirklich noch extern sich vielleicht Nahrungsergänzungsmittel anschaffen muss und auch konsumieren muss? Kann das dann wirklich die wahre Ernährung sein, wenn man durch die Ernährung selber theoretisch Mangelerscheinungen hätte und man muss es ergänzen? Also wie stehst du zu der ganzen Problematik?
Also einmal, dass man das für ein und alle Mal sozusagen geklärt hätte, B12 an sich kommt nicht vom Tier, entsteht nicht nur im Tier. B12 ist ein Mikroorganismus, der sich, ich will jetzt nicht Dreck sagen, aber in der Erde bildet. Mhm. Aber der bildet sich auch in Tieren, definitiv. Der bildet sich aber auch im Menschen. Aber hier muss man einfach nochmal kurz zurückführen, was man noch zusätzlich braucht. Und um B12 zu generieren, zu produzieren, braucht man noch einen anderen Stoff. Also das geht jetzt wirklich ein bisschen in die Materie rein, aber das ist der Stoff, kennst du vielleicht auch als Wissenschaftler, Kobalt. Ja. Und den braucht der Körper. Und da muss man erstmal darauf zurückführen, dass Kobalt in unserer Ernährung immer wieder weggenommen wird. Es findet sich im Dreck, also sprich, die Tiere nehmen es auf, weil die mehr immer noch im Dreck wühlen, noch essen, also sprich, die Beeren, die ganzen Gräser, die sie zu sich nehmen, die sind noch verdreckt. Der Mensch hat sich einfach über die Jahre zu sehr sensibilisiert. Wir waschen alles. Man versucht irgendwelche Bitterstoffe zu extrahieren, obwohl der Körper das braucht. Also sprich, man muss wirklich die Ursache von Anfang an betrachten und nicht nur sagen, hey, B12, du hast einen Mangel. Weil genau so ein Fleischesser kann B12 Mangel und wird B12 Mangel aufweisen, weil die Massentierhaltung, die Sachen, die die Tiere bekommen, glaub mir, durchforste mal im Internet. Und wenn du jemanden hast, der eine Massentierhaltung betreibt oder irgendwelche Tiere hat, frag ihn, was er seinen Tieren alles geben wird. Der wird nicht nur Antibiotika oder irgendwelche Impfstoffe geben, der wird auch B12-Präparate den Tieren geben, weil die Tiere einfach nicht mehr das essen, was sie eigentlich essen sollten von Anfang an. Zudem muss man auch noch sagen, nicht jedes Tier kann B12 auch produzieren. Eine Kuh kann es, viel einfacher, braucht fast gar nichts mehr dazu. Andere Tiere wiederum ja, so wie wir. Aber wie gesagt, zurück zu dem Stoff, was von Anfang an fehlt. Und das ist in dem Sinne eigentlich die Verknüpfung mit Kobalt. Und die braucht der Mensch. Und wenn er allein da das schon hat und sein Darmtrakt, sage ich mal, einwandfrei funktioniert, weil man muss ja auch die Leute betrachten, die jetzt, sage ich mal, eine Dysfunktion haben oder vielleicht schwerwiegende Krankheiten hat. Aber wie gesagt, zu deep hier vielleicht für die Thematik. Aber so ein Mangel kann jeder Mensch aufweisen und wird es auch. Und man kann es supplementieren, man sollte es auch, ich mache es auch, aber es gibt auch, wie jetzt, was noch viel schwerwiegender ist, zum Beispiel Jod. Jod, das ist ja ein Weltdefizit. Und das wird ja schon seit Jahren in Brot und vor allem hier in Deutschland in Salz angereichert. Und genauso ist es bei B12. B12 findest du jetzt in diversen Milchsorten, Mandelmilch, Hanfmilch. Hast du in jeder Proteinshake vegan, hat B12. Und natürlich ganz normale B12-Präparate, die ich auch selber zu mir nehme. Nämlich, obwohl ich jeden Tag meine Mandelmilch nehme und da ist schon B12 drin.
Ja.
Obwohl ich meinen Proteinshake nehme, obwohl da B12 drin ist. Also wirklich dieser Mangel wird jeder aufweisen, wenn er sich nicht dementsprechend ernährt. Und das Tolle in der veganen oder auch vegetarischen Ebene ist einfach, dass man erst sieht, was für eine Vielfalt in dieser Küche dargestellt wird oder was es da gibt. Und wenn man nur jetzt, sage ich mal, Fleisch, Fleisch, Fleisch isst und wirklich immer nur da bleibt und nicht andere Sachen ausprobiert, was ich jetzt in den letzten 4 Jahren ausprobiert und gesehen habe, es gibt immer noch Sachen, die ich selber nicht kenne. Da denke ich mir, wow. Und in solchen Sachen findet man wieder irgendwelche Spurenelemente, Mineralien, Vitamine oder andere Nährwertstoffe, die der Körper so essentiell braucht. Und wenn man sich da ein bisschen durchforstet, was es für einen schönen oder was es für eine schöne Küche gibt, dann braucht man da gar keine Supplementierung mehr. Also ich sag auch, man kann alles durch eine normale Whole Food Plant-Based Diät, obwohl ich ein Gegner bei der Definition von Diät bin, Lifestyle würde ich da eher sagen, kann man das abdecken. Man braucht gar keine Supplementierung und vor allem auch bei B12 gar nicht. Wie gesagt, das wird schon angereichert und wenn du jetzt noch im Dschungel leben würdest und die Beere pflücken würdest vom Baum, die ein bisschen Dreck oder so drauf hat, dann hast du genug B12 beziehungsweise den Stoff Kobalt, den man bei der Produktion von B12 benötigt, den wirst du einnehmen.
Okay, spannend auf jeden Fall. Da waren viele Sachen dabei, die ich selber nicht wusste, zumindest in der Tiefe. Auch 2 Punkte sind mir eingefallen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Supplement Vitamin B12 zu mir nehmen, wenn ich sage, ich möchte es einfach zusätzlich als Nahrungsergänzungsmittel kaufen, gibt es da welche, die vielleicht eben aus den Tieren gewonnen werden und tierisch einen Ursprung haben? Oder gibt es da auch synthetische Varianten, also allein von der Ethik her, dass ich weiß, wo das herkommt? Und woran würde ich das erkennen, wenn ich so ein Produkt kaufen würde?
Also im Prinzip gibt es beide Richtungen. Wie fast alles andere auch. Wenn man es jetzt ethisch betrachtet, muss man einfach darauf achten, dass es wirklich, ich will jetzt nicht sagen, den veganen Siegel ganz einfach aufgestempelt bekommen hat, aber im Prinzip ist es so. Im Prinzip ist es so, es gibt sehr viele Präparate, es gibt so viele Marken und es gibt auch so viele Anbieter, die mittlerweile wirklich, ob es jetzt tierisch, synthetisch oder in einer ganz anderen Form aufkommen, die gibt es auf jeden Fall auf dem Markt. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Auch als, sage ich mal, ich will jetzt nicht Normalesser sagen, aber Fleischesser, FL-Esser, da hat man auf jeden Fall ein Spektrum und man kann sich da abdecken. Also jeder von uns.
Aber jetzt, wenn du es nochmal kurz ansprichst, spontan die Frage, ich kenne mich nicht aus, ich kann mir vorstellen, das sollte inzwischen schon alles perfekt geregelt sein. Wie sieht's denn aus mit veganen Siegeln? Gibt's da wirklich ein Siegel, das wirklich patentiert ist und auch wirklich das aussagt, was es aussagen muss? Und oder, das muss ich nicht ausschließen, gibt's auch viele, ich sag mal, wie so Fake-Siegel, beziehungsweise Siegel, die man draufschreibt, die aber nicht automatisch so nach dem Motto Bio-Siegel steht, auch wenn Bio draufsteht, muss nicht Bio drin sein. So meine ich das so nach dem Motto, dass da Leute das einfach nur nutzen und Sachen, die nicht zertifiziert sind, um einfach ihr Produkt besser zu vermarkten. Also gibt's ein offizielles Siegel und würdest du sagen, gibt's auch viele Fake-Produkte mit Siegeln, die nicht zertifiziert sind?
Fake, jein. Bei Siegel, die wirklich so deklariert sind, jetzt aus Deutschland oder aus den Staaten oder von anderen Ländern oder weltweit angesehen werden, ich glaube, da gibt's mittlerweile wirklich drei Siegel, auf die man vertrauen kann, sollte, wie alles andere. Das ist auch so eine Vertrauenssache irgendwo, denke ich mal. Aber es gibt natürlich auch Companies, Firmen, die das ausnutzen und da irgendwas draufstempeln. Also ich hatte auch schon wirklich, da stand vegan drauf, war jetzt kein Stempel drauf, aber hinten war dann einfach mal kurz Hühnereien stand dann dort drauf oder Molkeerzeugnisse. Und dann dachte ich mir, obwohl der Titel sagt, vegan, und dann war das trotzdem aber nicht vegan letztendlich. Und da ist es halt auch so eine Sache, wie extrem siehst du das als Veganer? Weil du hast dann wirklich die krassen Leute, die sagen, dass wenn auf einer Maschine zuvor Milchschokolade abgelaufen ist und danach wird die komplett sauber gemacht, also man kann garantiert sein, dass da wirklich nichts ist. Ob man da jetzt eine vegane Schokolade darüber laufen lässt. Ritter Sport hat zum Beispiel zwei vegane Riegeln, die sind vegan zu 100%, weil die auf gewisse Maschinen ablaufen. Es gibt dann aber auch wieder Marzipan und die Dunkelvollmilch oder Dunkelschokolade, die auch im Prinzip vegan ist, aber die sind nicht auf diese Maschinen gelaufen. Also da muss man wirklich gucken, wie man das für sich auch betrachtet. Und nach wie vor, man weiß zu 100% bei keiner Sache, ob das wirklich so ist. Man weiß es nicht. Also man vertraut den Siegeln. Klar. Es ist ja auch eine Partei von Veganern, die die Siegel rausgebracht haben, deklariert haben und offiziell gemacht haben. Und auf die Leute musst du vertrauen, weil sonst ist es wie, wenn du zu mir kommst und ich sag dir, mach das so und du vertraust darin, dass ich dir helfe. Es ist eine Vertrauenssache, eine Vertrauensbasis einfach von Anfang an. Aber wie gesagt, es gibt zwei, drei Siegel, vor allem in Deutschland gibt es ein Siegel, das ist ein V mit einer Seite, die ein bisschen hellgrün ist, die andere dunkelgrün ist, nur so als Verbildlichung. Darauf kann man vertrauen. Vor allem die Regulierungen, die Normen in Deutschland, die müssen on point sein. So waren sie schon immer und so werden sie auch immer bleiben.
Klar, auf jeden Fall in Deutschland sind wir da, glaube ich, oder generell in der EU vielleicht noch fein raus. Man muss vielleicht aufpassen, klar, wenn man jetzt ein Produkt bestellt, das kommt irgendwie aus China, keine Ahnung, was da jetzt vom Siegel her dafür spricht und was dagegen. Was ich sagen muss, manchmal habe ich auch das Gefühl, da werden wir auch später nochmal genauer drüber sprechen, dass marketingtechnisch das ein bisschen übertrieben wird. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kaufe ein stilles Mineralwasser und da steht drauf vegan. Dann denke ich mir, ja, natürlich vegan, was soll passieren? Aber es gibt auch Produkte wie zum Beispiel Säfte, da steht vegan drauf. Habe ich auch lange gedacht, was soll das? Aber das hängt, glaube ich, mit der Produktion zusammen. Da wird irgendwie für die Klärung von dem Saft wird Gelatine verwendet.
Genau,
also manche Produkte sieht man gar nicht an, dass die eigentlich vegan sind oder sein müssen, wie zum Beispiel bei einem Saft, wenn man das wirklich ethisch dann völlig vertretbar macht. Das nur so im Hinterkopf. Also manchmal sind Sachen nicht so einfach, wie man sich's vorstellt.
Aber gutes Thema, definitiv später noch ansprechen. Sehr interessant.
Genau. Dann nochmal ganz kurz den Haken zurückschlagen zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich weiß halt, dass viele aus persönlicher Erfahrung, dass halt manche Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin E, Alpha-Tocopherol, die synthetische Variante vom Körper nicht perfekt aufgenommen werden kann. Habe ich im Labor mal mitgearbeitet und da wollte man eigentlich das Natürliche extrahieren, weil eben das rein synthetisch chemisch hergestellte nicht so gut vom Körper aufgenommen werden kann. Dementsprechend glaube ich, nur weil es ein Nahrungsergänzungsmittel gibt, muss es ja noch lange nicht heißen, dass es auch entsprechend wirkt. Und um dann noch einen Schritt weiter zu gehen, ich habe auch mal eine Weiterbildung gemacht. Da ging es vorwiegend um Arzneimittel und welche Standards da eingehalten werden müssen in Europa und in Amerika, wobei das auch wieder ein bisschen anders war. Und da habe ich eben auch gelernt, dass Nahrungsergänzungsmittel ganz anders behandelt werden, wie zum Beispiel eine Arznei. Weil bei Arzneimitteln, Deutschland zum Beispiel, der Contergan-Skandal, ja, da hat man daraus gelernt, da hat man dann verschiedene Kontrollmechanismen eingeführt, dass sowas nicht mehr passiert. Und man muss auch immer beweisen, dass was wirkt. Nahrungsergänzungsmittel hingegen muss man nicht beweisen, dass die wirken. Und dementsprechend glaube ich, wie gesagt, man muss es nicht beweisen, wenn man die auf den Markt bringen möchte. Und zusätzlich Qualitätsstandards sind anders. Also da werden ganz andere Standards dran gesetzt an Nahrungsergänzungsmittel als jetzt im Vergleich zu einer Arznei. Jetzt habe ich mega lang hier ausgeholt. Ich hoffe, du hast die Punkte noch halbwegs im Kopf. Wie stehst du zu der Sache?
Also ganz kurz zu Vitamin E. Präparate gibt es und ja, man kann im Prinzip alles supplementieren, wenn man möchte. Wie es aufgenommen wird, ist dann auch wieder eine individuelle Gestaltung des Körpers, weil jeder Mensch das einfach anders aufnimmt. Da müsste man wirklich danach schauen und es sollte auch mal jeder Mensch mal machen. Vielleicht auch, wenn möglich, ein bis zweimal jährlich. Und da kann man einfach ganz normal zum Arzt gehen oder man kann sich sogar so einen Test. Wenn man jetzt wirklich darauf achten möchte, ob wirklich alle Vitamine abgedeckt sind, kann man sich sogar bestellen und selber durchführen. Aber man braucht die Supplementierung nicht. Vor allem auch bei Vitamin E gibt es einfach so viele, sage ich mal, Gemüsevielfalten oder auch Darmspektrum, dass man einfach zu sich nehmen kann. Ob das jetzt gewisse Nüsse sind wie Haselnüsse, Mandeln oder ob das jetzt ein Wirsingkohl ist, Beeren. Tomaten, also viele nicht supplementierte Dinge, also Gemüse, Obst etc., Nüsse, haben Vitamin E und man kann es ganz normal mit einer ganz normalen Ernährung zu sich nehmen. Also da muss es gar keine Defizite geben und ich muss auch sagen, wird es auch in dem Bereich nicht so geben, wie viele sagen. Also da müsste ich schon wieder fast ausschwenken und sagen, das ist fast eher so ein Marketing-Tool, das benutzt wird, um die Leute zum Kauf anzuregen, dass man das unbedingt zu sich nehmen muss, weil man ja so einen Mangel hat. Ich würde jetzt nicht sagen völliger Bullshit, aber aber muss gar nicht sein. Muss man gar nicht aufnehmen.
Also da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Also ich möchte Nahrungsergänzungsmittel nicht völlig verteufeln, weil ich auch selber teilweise welche zu mir nehme. Aber wie du sagst, ich glaube, das Ziel sollte sein, immer die Sachen trotzdem natürlich aufzunehmen durch die Ernährung. Und solange das auch wirklich möglich ist, würde ich das in 10 von 10 Fällen bevorzugen. Und wirklich nur, wenn ich, wie du sagst, vielleicht das mal testen lasse und dann das Gefühl habe, vielleicht macht es Sinn, das zusätzlich zu nehmen, ein Ergänzungsmittel, weil mein Körper das nicht so gut aufnehmen kann. Dann nehme ich lieber, ich sag mal, mehr. Da macht es Sinn, aber sonst, wenn es geht, würde ich sowas auch immer durch Ernährung machen.
Und eine Sache auf jeden Fall, die man auch vielleicht noch kurz erwähnen sollte, ist, der Körper ist so intelligent, der speichert so viele Dinge ab, wenn er weiß, da kommt nicht mehr nach jetzt erstmal. Der merkt es, der merkt es. Man denkt immer, das merkt er nicht, aber wenn ein funktionsfähiger und gesunder Körper weiß, da kommt jetzt erstmal nicht, wird er was abspeichern. Egal, ob es jetzt Vitamin E ist, ob das jetzt Jod ist oder B12 oder andere Mineralstoffe oder Vitamine oder Nährwertstoffe, die wird er abspeichern, definitiv.
Jetzt vielleicht noch ein weiterer Punkt, den ich gefunden habe bei veganer Ernährung. Oftmals, ich sag mal, man muss ja auch die Proteine zu sich nehmen, habe ich gefunden, dass sehr viel Soja basiert eben dann entsprechend ist, um eben den Protein Haushalt zu decken. Und dem wird, wenn man das übertreibt, auch gesundheitsbedenkliche Effekte zugeschrieben. Da gibt es, glaube ich, eine finnisch-amerikanische Studie, die eben gesagt und gezeigt hat, dass eben durch zu viel Soja der Testosteronspiegel gesenkt wird. Dann habe ich noch in Honolulu eine Studie gefunden, die sagen Soja eben dann eine Minderung der kognitiven Fähigkeiten sogar bei. Und zurückzuführen scheint das Ganze eben auf sogenannte Isoflavone zu sein, die in ihrer chemischen Struktur eben dem weiblichen Hormon Östrogen ähneln. Und laut der Studie führt es eben unter anderem dann zu Auswirkungen auf die Fortpflanzung des Immunsystems und der Schilddrüse. Aber auch hier habe ich nur gefunden, dass das auf jeden Fall in einem, wenn man den Konsum übertreibt an Soja, wenn man das wirklich nur Soja als Protein, quasi, sage ich mal, als Hauptprotein-Gain verwendet. Wie stehst du zu der Thematik oder hast du da selber noch vielleicht eine Studie in der Hinterhand?
Also, das ist auf jeden Fall immer auch so ein spannendes Thema. Und witzigerweise will ich darüber auch in den nächsten Tagen, vermutlich eher Wochen, ein Video noch draus machen. Weil das ist auch immer so ein umstrittenes Thema, vor allem wenn jeder sagt, oh, was isst du? Oh, ist nur Soja als Alternative. Da auch gar nicht. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin kein großer Fan von Soja. Aber ich kann nur sagen, Soja kann man bedenklich, wenn man will, sogar tagtäglich essen. Die Sache ist die bei Soja mit der Verbindung zu Östrogen. Es sind zwei verschiedene Typen von Östrogen und die wird, und ich glaube, die werden vermutlich, und das konnte man so vielleicht, oder es hat noch nie wirklich einer so zugegeben, aber ich glaube einfach durch die Definition oder einfach die Namenskennung von Östrogenen denken viele sofort an, das sind wirklich die Östrogenen, aber das sind sogenannte Phytoöstrogenen und die haben in der Struktur, ich bin jetzt kein Chemiker, aber in der Struktur sind sie sich sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich, aber sind total zwei verschiedene Sorten. Und das ist im Soja wiederzufinden. Ich finde, es gibt bei Soja noch andere Sachen sekundär, die dem Körper nicht zugutekommen. Vor allem bei der Verdauung, Darmtrakt, Verklebung des Magens. Das sind aber jetzt andere Dinge. Aber das Interessante ist, diese Phyto, wie man es eben aussprechen möchte, Östrogenen, die helfen dir sogar bei gewissen Wuchs oder Streben von Krebszellen, eigene Krebszellen. Und somit möchte ich einfach nur damit sagen, im Prinzip sind es blockiert es den Aufbau von Krebszellen. Also sprich, es ist antikrebsmäßig da für den Körper. Und das Witzige, oder was heißt das Witzige, darf man gar nicht als Witz nennen, wenn du diese Phytoöstrogene nimmst, mindert es eigentlich gleichzeitig den eigentlichen Östrogenenspiegel. Also sprich, er erhöht sich, ja, der Phytoöstrogene, aber der hilft gleichzeitig den normalen Östrogenen, vitalen Hormonenhaushalt, den vor allem ist wichtig für die Frau ist, aber es ist auch super wichtig für den Mann.
Ja.
Ganz wichtig, weil jeder denkt immer sofort an feminines, weibliches, aber es ist genauso wichtig für den Mann, für seinen Hormonhaushalt, für seinen sexuellen Antrieb. Und diese Phytoöstrogen, nur um das kurz auf den Punkt zu bringen, er wird erhöht, aber er vermindert auch gleichzeitig den Östrogenspiegel. Und das ist sehr wichtig, weil wenn der gering bleibt, besteht die Chance, dadurch Krebs zu bekommen, einfach ist viel reduzierter, viel, viel reduzierter.
Dann nochmal für alle Leute, die sich da vielleicht nicht auskennen. Ja, Männer haben auch Östrogen und Frauen haben auch Testosteron. Und
bitte sagen.
Ja, das macht euch nicht automatisch weniger männlich. Das ist völlig natürlich und selbstverständlich und wichtig. Hat auch viele wichtige Funktionen im Körper. Und genau, das wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben. Wissen ja viele Leute vielleicht auch eben nicht. Aber wenn du jetzt noch gesagt hast, mit Soja, da gibt es noch andere Sachen, wie mit dem Magen verkleben. Also wenn du es jetzt schon ansprichst, würde es mich interessieren, was da vielleicht noch gegen Soja spricht, was ich jetzt hier nicht genannt habe.
Genau, da gibt es auch so sekundäre, sage ich mal, Probleme, die Soja aufbringt oder sekundäre pflanzliche Probleme. Und da ist es einfach, dass man vor allem durch die Fermentierung, durch den ganzen Prozess von Soja, vor allem bei Tofu oder auch bei Sojamilch, wenn man einfach viel zu viel zu sich nimmt, man diverse Bakterien im Körper abtötet, der Magen verklebt, einfach die Darmflora beschädigt wird. Aber man müsste Unmengen an Tofu, Soja etc. zu sich nehmen. Unmengen. Und bis es dahin kommt, da muss man im Prinzip schon einen kaputten Magen oder einen Darmtrakt haben. Aber bis es passiert, wie gesagt, ich kenne so viele Menschen, die tagtäglich fast Tofu essen.
Ja.
Tagtäglich. Und ich meine, in der im asiatischen Bezirk sieht man ja, Tofu ist ja im Prinzip auch fast jeden Tag mit drinne. Und die ältesten und gesündesten Menschen sind schon immer aus Asien gekommen. Da kann man sich auch tausende Studien angucken, aber das ist kein großes Geheimnis. Aber wie gesagt, das ist nur eine Statistik. Auf jeden Einzelnen, ich sage immer eine Statistik, auf jeden Einzelnen beruht so eine Statistik gar nichts aus. Überhaupt gar nichts.
Ja.
Gar nichts.
Ja, also ich sage auch immer, generell meine ich auch, also erstmal gibt es natürlich verschiedene Proteinquellen. Viele Leute, wie du sagst, denken, es gibt nur Soja. Bullshit, gibt viele weitere Möglichkeiten. Aber ich bin auch immer ein Fan von, ich sage immer, wenn man irgendwas übertreibt vom Extrem, vom Konsum, ob es Alkohol, Soja, suchst du ja aus, Fleisch. Also ich sage immer, wenn man radikal und extrem eine Sache nur macht, das ist auf lange Sicht auch schädlich meistens für den Körper. Dementsprechend, das ist auch kein Geheimnis, das muss man jetzt nicht der veganen Ernährung oder Soja zuschreiben, das gibt es in vielen verschiedenen Lebenssituationen. Genau, jetzt noch ein Punkt, den ich mich immer gefragt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe und ich sehe jetzt immer mehr vegane Produkte und vegetarische Produkte, was ich nie verstanden habe, wieso gibt es vegane Schnitzel, wieso gibt es vegane Salami, wieso presst man solche Produkte in eine Form von einer Sache, die man in Anführungsstrichen verteufelt? Weil ich denke mir auch, erstmal würde mich der, vielleicht kannst du es auch nicht beantworten, aber so der Grund, also ich verstehe die Logik.
Kann ich.
Okay, ich bin gespannt. Die Logik dahinter verstehe ich nicht. Und das Nächste, da muss man doch so viele Zusatzstoffe und Farbstoffe und weiß der Kuckuck was in das Produkt zusätzlich reinpressen, was gar nicht rein sollte oder müsste, nur um die Illusion quasi am Leben zu erhalten. Dann glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht auch die Produktqualität gleichzeitig vielleicht geringer wird, je nach Zusatzstoff.
Also auf jeden Fall auch wieder interessant, sehr, sehr interessant und wurde mir auch schon so oft gestellt, die Frage, weil ich dann auch kam und gesagt habe, hey, ich habe heute meine Seitanwurst beim Grillen dabei oder ich habe heute mir einen Burger gegönnt und jetzt hat der McDonald's hat jetzt erst vor ein paar Wochen den McVegan rausgebracht, okay, TS. Krass. Und als ich da auch reingebissen habe, dachte ich mir, ist es jetzt Fleisch oder ist es jetzt wirklich vegan? Mhm. Also wirklich erschreckend. Und dann gibt's jetzt auch noch Beyond Meat, wird jetzt auch Ende des Monats beim Lidl zu kaufen geben und ist auch weltweit bekannt. Und da hat man so viel reingesteckt, dass man was Fleischähnliches auf den Markt bringt. Natürlich auch hier wieder ein sehr geiles Marketing-Tool, vegan einfach hier, sage ich mal, auszuschlachten. Mhm. Aber und da die Frage, weil mich immer Leute fragen mich immer, wie logisch ist es denn? Aber es ist so logisch, wenn man kurz nachdenkt. Und zwar, es gibt einfach Menschen, die den Geschmack einfach vermissen. Die vermissen den Geschmack und wollen den, aber gleichzeitig, und da gibt es ja diverse Richtungen von vegan, wie ich gesagt habe, meine drei Punkte, entweder die Umwelt, tierreich ethisch oder die eigene Gesundheit und Ernährung. Und es gibt einfach Leute, die für die Tiere sind, die wollen aber das Fleisch nicht missen oder diesen Geschmack und deswegen greifen die darauf zurück. Und klar, was da rein gemischt wird, ob es jetzt irgendwelche Farbstoffe sind oder nicht, und ich sag auch gar nicht, dass die Produkte, die es so im Markt gibt, gesund sind, um Gottes Willen, gar nicht. Das ist eine Alternative eben. Aber es gibt Menschen, die wollen es einfach zurückhaben vom Geschmack her. Und das ist der einzige logische Grund. Und vor allem, man ist damit groß geworden. Man kennt es nicht anders, die Wurst. Und wenn du hier in Deutschland bei einem Kreisligaspiel dabei bist, es gibt nur eine rote Wurst.
Ja, klar.
Und wenn es da die Alternative gibt, für sich das Tierreich zu unterstützen oder die Umwelt. Und bei der Produktion muss man sagen, gewinnt man oder spart man so viel mehr Wasser ein, so viel weniger CO2 wird ausgestoßen. Das ist auch gar kein Geheimnis. Da muss man wirklich beide Seiten betrachten. Was alles reingepumpt wird, damit man sowas kreiert am Ende, bleibt vorneweg oder ausgeschlossen. Aber man möchte einfach, und das ist für mich die einzige logische, und ich denke mal, das ist die einzige logische Erklärung, man möchte diesen Geschmack nicht missen. Obwohl man aber gleichzeitig auch helfen möchte irgendwie in irgendeinem Aspekt.
Da gibt's auch zwei Sachen, die mir dazu einfallen, und zwar auch aus eigener Erfahrung. Also erstmal, das Auge isst mit.
Ja, klar.
Ist einfach so. Ob das vegan, nicht vegan von der Ernährung, wenn was schön angerichtet ist und es sieht einfach schön aus, wobei über schön natürlich man sich streiten kann, das Auge isst mit, es schmeckt anders, wie wenn es jetzt irgendwie auf deinem Teller zusammengewürfelt wird. Das ist ein Punkt, den ich mir da auch noch vorstellen könnte, vielleicht jetzt, nachdem du es gesagt hast, wieso Leute das vielleicht in der Form möchten. Und eine andere Sache, ich habe auch mal in der Mensa Gyros geschnetzeltes, aber mit Soja, also ohne Fleisch gegessen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war überrascht, es hat 1:1 genau gleich geschmeckt wie das normale Gyrosfleisch, weil eben die Gewürze an der ganzen Sache, die haben dem einfach den Flair verliehen und es hat einfach so ausgesehen und es hat wirklich so geschmeckt, dass ich echt gedacht habe, ich esse hier Gyrosfleisch. Und wie du sagst, wenn man den Geschmack vermisst und es gibt Alternativen, dann kann man ja gerne auf sowas ausweichen.
Und dann die Frage direkt an dich. Hast du schon jemals oder oft ein Fleisch ohne Gewürze, ohne Salz und Pfeffer, Soße oder sonst was probiert? Selten, bestimmt selten. In einem Steakhouse vielleicht, aber dann auch mit einer Beilage. Aber mal pur gegessen, würde es dir schmecken. Also ich muss auch sagen, damals, als ich noch Fleisch gegessen habe, ich habe immer eine Soße dabei gehabt. Ich hatte immer Salz, Pfeffer oder irgendwelche Gewürze. Es geht nicht anders. Und letztendlich, ich will es jetzt nicht ins extreme Licht schwenken, aber es ist im Prinzip ein totes Lebewesen, tote Organe, die nochmal kurz gegrillt oder aufgekocht werden und die isst du. Und im Prinzip kann da nicht so ein krasser Geschmacksträger drin sein oder existieren. Geht nicht.
Also da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, bei sehr gutem Fleisch, wie du sagst, mit einem Steakhouse oder sowas, da muss ich sagen, da habe ich teilweise wirklich ohne Soße oder so auch gegessen und dann empfinde ich den Geschmack auch als also es schmeckt mir richtig gut. Wobei ich auch für mich persönlich sagen muss, ich habe meinen Fleischkonsum auf jeden Fall reduziert in letzter Zeit. Das auch aus verschiedenen Gründen. Eben auch, weil ich so Bücher gelesen habe und gemerkt habe, dass das einfach von den Benefits für mich selber sehr wichtig ist. Und über die anderen Themen werden wir noch sprechen, die spielen auch eine gewisse Rolle. Aber wenn ich Fleisch konsumiere, ich versuche dann auch nicht billiges, abgepacktes Fleisch irgendwo zu holen. Ich versuche dann zumindest so qualitativ hochwertiges Fleisch wie möglich zu bekommen, lokal bei einem Metzger. Also da habe ich dann auch, also da bin ich schon ein bisschen wählerischer, weil ich sage immer, bei der Gesundheit und bei der Ernährung spart man immer an der falschen Stelle. Da kann man an anderen Sachen sparen. Aber das ist nur aus meinem Leben kurz erzählt. Ja, und jetzt als Abschluss von hier unserem ersten Teil, weil ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut, wir reden hier schon fast eine Stunde, da machen wir auch gleich mal einen Cut.
Krass, 56 Minuten.
Ja, 56 Minuten. dann machen wir dann gleich einen Cut. Aber als letzte Frage, was mich noch interessieren würde, nochmal zu den, also es geht so Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und vielleicht aber jetzt schon so der als Frage schon so ein Vorausblick auf die nächsten Themen, über die wir sprechen werden, weil es jetzt so Richtung Gesellschaft geht. Ja, für die Entwicklung im Säuglingsalter, da muss man sich natürlich, also während der Schwangerschaft natürlich, aber auch eben für das Baby, wenn es auf der Welt ist, das muss sich ausgewogen ernähren und dementsprechend braucht es auch viele, da darf kein Mangel entstehen, weil eben, wenn man als erwachsener Mensch, ich sag mal, Mangelerscheinungen hat, ist eine Sache, aber als Baby musst du dich noch auch entwickeln als Mensch und wachsen und da möchte man auch einem Kind keine Nahrungsergänzungsmittel natürlich geben, außer es ist natürlich medizinisch vielleicht notwendig. Würdest du jetzt deinem Kind, ich sag mal, den Lifestyle, das klingt böse, aber auferzwingen? Oder würdest du sagen, für das Kind, für die Entwicklung wäre eine nicht vegane Ernährung vielleicht vorteilhafter? Und würdest dem Kind dann die Freiheit geben, wenn es erwachsen wird, sich selber einen Kopf zu machen und sich zu entscheiden? Weil viele Leute machen es, das macht fast jeder mit der Religion, dein Kind wird getauft oder du bist Moslem, ja. Dein Kind ist Moslem. Ja. Finde ich auch sehr schwierig, dass man dem Kind auch schon eine Religion auferzwingt, bevor sich ein Kopf drüber machen kann. Würdest du die Ernährung auferzwingen oder wie stehst du zum Thema, also gerade Schwangerschaft und Säugling?
Ja, schwer, muss ich sagen. Auf jeden Fall eine Frage, auf die man nicht direkt eine Antwort geben kann. Aber wie du schon erwähnt hast, auch mit Sachen Religion, vielleicht auch Weltansicht oder wie, was zu haben sein soll oder sollte. Ich glaube, oder ich würde mein Kind, Tochter, Sohn, wie auch immer, würde ich definitiv am Anfang vegan ernähren, aber ich würde auch schon im Kindesalter aufzeigen, dass es seine Entscheidung ist, seine Wahl ist. Und wenn er sagt, hey, meine Freunde essen hier und da mal ein Stück Fleisch, ich würde ihm sagen, was für Vor- und Nachteile er hat. Und wirklich, da wäre ich neutral, weil das ist letztendlich sein Leben und nicht kommt mein Leben, das ist wirklich nur ein Teil meines Lebens und freie Entscheidung, das ist das A und O, freie Entscheidung. Was ich nur sagen kann ist, wenn man schwanger ist, vor allem wenn es noch ein Fötus oder noch kleiner oder vielleicht auch größer ist, aber im Bauch sich noch befindet, muss man wirklich darauf achten, was man zu sich nimmt als Frau, weil man sozusagen für zwei Personen abdeckt. Und man weiß es auch, man muss teilweise mehr zu sich nehmen. Also nicht vom Volumen, sondern man muss einfach darauf achten, dass man ausgewogen sich ernährt, dass man halt dementsprechend fast das Doppelte an Vitamine, also an Mikronährwertstoffen, zu sich nimmt als Frau. Aber da gibt es auch so viele Hilfen Und ich kenne auch persönlich schon Leute, die haben ihr Kind bis heute, es ist, ich glaube, das Älteste, das ich jetzt kenne, ist 3, 4. Es ist immer noch vegan, es geht dem Kind gut. Und das Tolle, die haben dem Arzt nie erzählt, dass die vegan leben oder das Kind vegan ist. Und weil man einfach Angst hat, dieses deklarierte Vegane so als Buhmann abzubekommen, dass, oh, da muss ein Defizit existieren. Weil auch viele Ärzte, die sich eigentlich viel mehr mit der Ernährung beschäftigen sollen, kaum Ahnung haben. Also ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Und das finde ich, das fand ich schon immer interessant, dass sie es nie dem Arzt bislang gesagt haben und es dem Kind super geht. Tolle Werte, obwohl man nie nach Werten gehen soll, sondern einfach selber nach seiner eigenen Leistung.
Also, aber auch nur persönlicher Geschmack. Ich meine, der Arzt in der Schwangerschaft ist ja nicht, dass der Arzt die nicht untersucht und es gibt regelmäßige Checks. Aber ich persönlich hätte es wahrscheinlich nicht verschwiegen, einfach nur aus dem Grund, weil es ja um die Gesundheit von meinem Kind geht. Aber ich meine, das ist ja nicht, wenn man das dem Arzt nicht sagt, man wird ja trotzdem wird ja kontrolliert, man Check-ups, von dem her wird es trotzdem gemacht.
Genau, wenn welche Defizite aufgekommen wären, hätte der Arzt das ja gesehen und dann hätten die auch handeln können oder hätten es dann erwähnen können. Klar, vielleicht irgendwo für den einen oder anderen, oh mein Gott, das geht gar nicht, muss dem Arzt alles erzählen, was ich auch nur kann. Aber hier nur als Denkanschluss, es geht auch so, weil viele sagen, oh, vegan ein Kind zu tragen und dann auch noch aufzuziehen, geht nicht. Und es geht. Und ich habe ja schon mal gesagt und auch vorher schon mehr als einmal erwähnt, dass man nichts supplementieren muss, weil es überall jetzt schon in jeder Form in der Ernährung schon so existiert. Sei es jetzt B12 oder Jod oder sonst was und es kann auch ein Kleinkind zu sich nehmen.
Und noch ein zweiter Punkt, weil du das mit den Ärzten angesprochen hast, da möchte ich nochmal ganz kurz auf das Buch How Not to Die zurückkommen, auf den Herrn Dr. Krager war der Name. Er hat sich damals zum Beispiel auch gefragt, ist die Medizin überhaupt hier auf dem Stand der Dinge? Medizin und die Ausbildung von vielen Medizinstudenten, ich habe auch mit vielen schon gesprochen, da wird immer darauf abgezielt, ein Mensch ist krank, der hat ein Krankheitsbild und wie kann ich denn jetzt die Symptome oder die Krankheit bekämpfen? Und der Arzt von dem Buch, der Autor, der hat eben gesagt, er wollte den anderen Weg gehen. Er hat gesagt, mich interessiert, wie entstehen Krankheiten? Das wird in der Medizin natürlich klar auf, ich sag mal, Erbkrankheiten, du kannst DNA-Analysen machen, wird natürlich auch gemacht ein Stück weit, aber er sagt so ein Blindspot, der nie richtig beleuchtet wurde, auch nicht in der Ausbildung, ist eben Ernährung. Weil viele Krankheiten, wie wir jetzt auch in der Episode gesehen haben, können eben durch falsche Ernährung auf jeden Fall begünstigt werden, viele entstehen auch dadurch. Und er hat gesagt, er hat ewig geschaut nach einer Schule oder einer Uni, die eben mega den Fokus auf Ernährung legt. Und ich kann dir jetzt die genauen Zahlen nicht nennen. Er hat ewig gesucht und dann im Endeffekt war, glaube ich, die meiste Ausbildung, die dann da wirklich dafür verwendet wurde, war, glaube ich, 4 Wochen auf Ernährung. Und da hat er lange für suchen müssen. Dementsprechend, viele Ärzte kennen sich damit gar nicht aus. Da hast du absolut recht und ich bin auch der Meinung, da herrscht mega Handlungsbedarf, weil wieso sagen, wie heile ich jetzt deinen Krebs? Wäre doch viel besser zu sagen, wie kann ich gucken, dass überhaupt kein Krebs entsteht? Viel einfacher als ich.
Aber da sind wir wieder in der Thematik, dass Leute auch daran verdienen wollen und wir das auch schon selber persönlich hatten, dass ein kranker Mensch einfach wirtschaftlicher ist als ein gesunder Mensch. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist kein Geheimnis, das ist einfach Fakt. Und dass man jemanden mal manchmal gar nicht aufschlitzen sollte, also und das Messer legen meine ich damit, gibt's auch schon oft. Und kann ich auch selber aus sehr persönlicher und sehr intimer Perspektive nur schildern, dass sowas nicht immer ein Muss sofort ist, weil da einfach zu viele Leute einfach den Profit und den wirtschaftlichen Aspekt sehen. Aber wie gesagt, nicht das eigentliche Thema, aber auf jeden Fall auch ein Thema, das man immer mal wieder aufbringen sollte und jemand wieder als Denkanstoß liefern sollte.
Ja, Nino, jetzt haben wir hier schon eine ganze Stunde zusammen gesprochen und haben auch schon sehr viele Themen behandelt. Aber das war hier tatsächlich erst der allererste Part von diesem Talk. Nächste Woche gibt's Part 2. Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall mal einen Cut. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit und freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Ja, dann abschließend möchte ich mich noch bei meinen Zuhörern bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Episode von Deep Talk. Ich hoffe, euch hat Part 1 gefallen und ihr habt schon eine Vorfreude für Part 2 der veganen Ernährung mit Nino Samparisi. Und vergesst auch nicht, meinem Instagram-Kanal zu folgen unter @deeptalkpodcast. Und wenn ihr Ninos spannende Reise auch weiterverfolgen wollt, findet ihr ihn ebenfalls auf Instagram unter Nino Samparisi. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns zur nächsten Episode von Deep Talk. Ciao, ciao.